Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es wieder um Wald aktuell und zwar um eure Fragen, die ihr per E-Mail fleißig eingeschickt habt. Und die Sonne scheint, die Vögel singen. Hören wir kurz rein. Ja, tatsächlich, sie singen überall. Und ihr hört schon, ich habe gedacht, komm. Ich schnapp mir jetzt mein Notebook, setz mich in den Garten mit einer Tasse Kaffee. Ja, nehme ich mal gerade einen Schluck. Und beantworte eure E-Mails. Und ihr habt im Hintergrund das schöne Vogelkonzert und natürlich auch ein paar Zivilisationsgeräusche. Wir wohnen zwar hier in einem alten Forsthaus, aber vorne, ja, so von hier 60, 70 Meter weg, gibt es natürlich eine Straße und die nächsten Nachbarn, die sind so ja, 100 Meter weg. Danach dann erstmal lange nichts. Das sind dann schon noch so ein paar kleine andere Geräusche, aber überwiegend ist es Natur. Übrigens auf der Wildkamera an der Zaunecke, kennt ihr schon, da war schon wieder die Wildkatze jetzt vorgestern und die Rehe ja sowieso ständig. Ab und zu ärgert mich eine Ringeltaube, die da im Laub vor der Kamera rumscharrt, weil immer wenn da Bewegung ist, wird ja ein Bild gesendet. Und ich glaube, 500 Bilder kosten 8,99. Da ist ja so eine SIM-Karte verbaut, dass man es direkt aufs Handy gefunkt kriegt. Das ist schon sehr praktisch. Und dann denke ich, ah Mensch, schon wieder die Taube. 5 Minuten später, ah, schon wieder die Taube. Die ist da so nachmittags immer aktiv. Aber sei ihr gegönnt, das kostet ja zum Glück nur ein paar Cent, so ein Foto. Okay, ich starte mal mit euren Fragen. Leo, du hast angeregt, dass ich auch mal einen Baumkontrolleur einladen könnte, weil du mal wissen wolltest, was Fachleute zu so einem Kappschnitt und so einem Kram sagen. Ja, da habe ich zwar auch eine Meinung dazu, aber das stimmt schon. Baumkontrolleur ist nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht schon mal einen hatten. Wir haben ja jetzt schon rund 170 Folgen oder sind sogar mehr. Müsst ihr mal selber gucken auf die Folgennummern. Schaue ich nochmal nach. Und davon abgesehen könnte man ja, selbst wenn das schon ein bisschen länger her ist, ja nochmal jemand einladen. Also, lieber Leo, ist notiert. Liebe Claudia, du hast eine E-Mail geschickt mit einem Podcast-Tipp. Und das gibt es das ist ein ARD-Podcast oder SWR-Podcast, das Wissen. Da gibt es auch eine Folge zum Thema Kommunikation von Bäumen, Wood Wide Web. Ja, sehr schön. Es ist auch mittlerweile endlich allgemein akzeptiert, dass es das gibt und wie das funktioniert. Sehr schön. Simon, du hast die Folge über Wald gehört, Privatwald, und überlegst jetzt, ob du gerne oder du würdest gerne auch Wald besitzen und Wald kaufen, und zwar zur Naturschonung, Erholung, gelegentlichem Bivakieren. Also das darf man im eigenen Wald ja. Und es ging um Angebote im Internet. Also dazu vielleicht nochmal der Tipp. Was ihr so auf den Verkaufsplattformen wie eBay und so findet, das ist, manchmal kann man ein Schnäppchen machen, manchmal ist es aber auch sehr teuer. Und du sagst das so 300 Kilometer um deinen Wohnort rum, das ist ja schon ziemlich weit, das ist ja schon halb Deutschland oder sogar fast ganz Deutschland. Die einfachste Möglichkeit ist, da wo du gerne ein Stück Wald hättest, eine Anzeige zu inserieren im örtlichen Amtsblättchen. Das lesen ältere Leute, die sich nicht mehr um ihren Wald kümmern können, / mögen, und die denken dann, ah stimmt, ich habe ja noch Wald. Also man erreicht dann Leute, die noch gar nicht wissen, dass sie Wald verkaufen wollen, und die denken auf einmal darüber nach und sagen, ah stimmt, da melde ich mich mal. Das kennt man ja. Also wir missten gerade zu Hause zum Beispiel auch ein bisschen aus, da liegen Sachen rum, die hätte man eigentlich schon lange wegschmeißen können, aber da denkt man, ja, kann jetzt nicht. Und so ähnlich ist es mit Wald auch, natürlich nicht wegschmeißen, aber mit dem Verkauf, dass die Leute sagen, ah, mit dieser Anzeige stimmt, das ist eine Anregung, da tue ich doch jetzt mal was. Ne? Also das ist die beste Möglichkeit, kann ich nur empfehlen, haben wir übrigens auch für unsere gemeinnützige GmbH schon mal gemacht. So, Annette, du hast ein interessantes Bild geschickt. Da ist, ich gucke gerade mal, ist das eine Birke? Du schreibst es dann wahrscheinlich auch. Einen Augenblick, ich muss gerade durchgehen. Genau, eine Trauerbirke. Da hat jemand Äste abgeschnitten, dickere und dünnere. Und seitdem tropft und läuft es da raus. Das ist eine Riesenwunde. Hm. Das müsste aber jetzt, wenn du jetzt den Podcast hörst, das ja ein paar Wochen später schon wieder aufgehört haben, das Wasser läuft raus bei frischen Wunden in dem Augenblick, wo der Baum sich aufpumpt, um die Blätter auszutreiben. Da herrscht ja der höchste Druck, Wasserdruck im Baum. Und dann läuft tatsächlich aus frischen, vor allem großen Wunden wirklich ordentlich raus. Also wirklich literweise, also jetzt nicht Plätscher, 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 aber es tropft ständig. Die Frage ist, wie man sowas verschließen kann, leider gar nicht. Ne? Also die Wunde, die du zeigst, die ist, ich sag mal geschätzt, 8 bis 10 Zentimeter groß. Da kann man nichts machen. Wenn man da irgendwas drauf schmiert, also es gab früher mal so Balsam für Bäume, irgend sowas, dass das verschließt, dann freuen sich die Pilze, dass es schön feucht bleibt und sie die Wunde erst recht besiedeln können. Also da kann man nichts mehr machen. Aber nochmal ein schöner Hinweis, bitte nicht solche dicken Äste abschneiden, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und du schreibst, finde ich auch nett. Ich hatte mal gefragt, wo, zu welchen Zeiten ihr den Podcast hört. Und du hörst den immer abends vor dem Einschlafen und fängst am nächsten Abend wieder da an, wo du am Vortag eingeschlafen bist. Höre ich tatsächlich häufiger. Ist übrigens nicht ehrenrührig, sondern ist für mich ja schön, wenn das für euch so beruhigend ist, dass ihr dabei gut einschlafen könnt. Außer es sind natürlich irgendwelche ärgerlichen Sachen, da klappt es dann wahrscheinlich nicht ganz gut beim Einschlafen. So, Patrick, du schreibst eine nächste E-Mail und zwar geht es um das Einstreichen mit weißer Farbe bei Bäumen und es geht um die Standsicherheit, also alles frisch gepflanzte Bäume. Standsicherheit, da werden ja so drei Pfähle eingeschlagen, also ein kleines Gestell drum gebaut, der Baum wird dann mit Gurten befestigt und dann wird noch ein Gießrand aus Plastik an den Pfählen befestigt, damit das Wasser nicht wegläuft, sondern einsickert, was meine Meinung dazu ist. Also, das Anschneiden mit weißer Farbe muss man halt machen bei Bäumen, die Freistand nicht gewöhnt sind. Weil im Wald haben die eine zarte Haut, so wie wir auch. Und wenn die in der prallen Sonne stehen, dann kann das Wunden geben. Deswegen streicht man die ein. Das ist schon okay für den Anfang. Kommt immer drauf an, aus was die Farbe ist. Da bin ich ehrlich gesagt aber auch überfragt. Ich kenne mich mit diesen weißen Pinselfarben nicht aus, weil ich sowas nicht benutze. So ein Gestell, dass der Baum nicht umkippt bei Wind, das ist schon sinnvoll. Das kann man ja wiederverwenden. Also das braucht der Baum im Normalfall, ich sag mal, so vielleicht maximal 3 Jahre. Dann kann man es wieder abbauen und vielleicht weiterverwenden für die nächsten Bäume. Aber Bäume aus der Baumschule, ne, den du da gezeigt hast, von der Abbildung her, der ist ja bestimmt schon 4 Meter hoch. Der müsste ja normalerweise einen Wurzeldurchmesser von 10 Metern haben. Und wenn ich mir das so angucke, hat er vielleicht 50 Zentimeter. Also der kann sich gar nicht festhalten. Der muss erstmal einwurzeln, um sich richtig zu verankern. Und da ist so ein Gestell nicht schlecht. Jetzt kommen wir noch zu dem Gießrand aus Plastik. Das kann man auch mit einem kleinen Erdwall machen vom Erdaushub. Es bleibt ja immer Erde übrig. Ne? Also man macht ein Loch, da kommt der Wurzelballen rein. Und das, was der Wurzelballen jetzt ausfüllt, das Volumen an Erde, braucht man ja nicht mehr. Das kann man schön zu einem Wall aufschütten. Das hat bei uns auch die Gartenbaufirma gemacht, die an der Waldakademie ein paar Bäume gepflanzt hat, Apfelbäume. Da muss man nicht so einen hässlichen Plastikrand nehmen. Da hast du schon völlig recht. Braucht man dann eigentlich nicht. Marc, du hast mir auch geschrieben, und zwar mit Vorschlägen. Du schreibst auch, dass du ein bisschen im Rückstand bist, weil du es auf Spotify hörst. Ja, also ich habe vorgestern jemand getroffen. Gestern war es. Eine Veranstaltung, der hört auch sehr gerne und kann es gar nicht abwarten, bis der nächste kommt. Ihr wisst ja, da könnt ihr euch kostenlos bei RTL Plus die App runterladen und auch das Podcast hören, kostet nichts. Da seid ihr 2 Wochen früher dran. Ne? Gut, jetzt ist ein Vorschlag mit den Naturensöhnen, das sind YouTuber, mal was zu machen. Also schön, tun wir es auch mal an Seite. Also ich kann halt nicht alle Wünsche erfüllen nach Gesprächspartnern und Partnern. Aber ich tue mir es trotzdem mal an Seite. Ich habe das gesehen. Bei Seven vs. Wild waren die ja in Kanada auch dabei. Das war ganz, ganz witzig. Und die haben bestimmt auch spannende Sachen zu erzählen, was sie so draußen in der Natur erleben. Also ich packe es mal an Seite und schaue mal, was ich da machen kann. Dann geht es weiter mit Helena. Helena, du fragst hier über Urwald in der Schweiz zum Beispiel. Und jetzt gucke ich mal, es geht um den Bödmerenwald im Muotertal. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, im Kanton Schwyz. Und der soll Urwald sein oder urwaldähnlichen Charakter haben. Und dort soll es über 500 Jahre alte Fichten geben, eine ganz seltene Flechte, Engelshaarflechte. Und ja, ist halt die Frage, ne? Ist das wirklich Urwald oder nicht? Genauso wie der Urwald in Österreich, der Rotwald. Das ist halt eine Definitionssache. Ne? Manche Leute sagen, Urwald muss 100 Jahre ohne Einfluss sein. Manche sagen 500 Jahre ohne Einfluss sein. Manche sagen, es darf noch nie irgendein Mensch da drin rumgemurkst haben. Solche Wälder gibt es ja gar nicht. Also der Mensch, seit es den Menschen gibt auf dieser Erde, hüpft er durch den Wald und mengt da an irgendwelchen Bäumen rum. Aber natürlich nicht im Sinne von geregelter Forstwirtschaft. Das ist ja meistens gemeint. Und insofern glaube ich schon, da kann man solche Wälder tatsächlich als Urwald bezeichnen. So, dann hast du noch eine Frage in Bezug auf eine Veranstaltung vom Bundesamt für Naturschutz. Und da geht es um die Frage, ist Naturnähe weiterhin ein geeignetes Leitbild für den Waldnaturschutz? Da muss ich auch ehrlich sagen, dass die Frage allein ist schon recht merkwürdig. Ne, also Wald ist immer Natur, alles andere sind Forsten. Und logischerweise ist Naturnähe immer ein geeignetes Waldbild für Waldnaturschutz, weil im Waldnaturschutz sollte man die Finger rauslassen. Ne? Also das kam mir ein bisschen merkwürdig vor. Die Frage ist, ob wir da nachhaken wollen. Das tun wir nicht. Ne? Das ist ja eine geschlossene Veranstaltung, also was sie da machen wollen, ist deren Sache, aber ich kann hierzu dazu nur meine Meinung sagen, klingt etwas komisch. Marvin, du fragst, ob wir irgendetwas vermitteln können. Jetzt schaue ich mal gerade in Südamerika, also nach Kontakten in Südamerika zum Thema Umweltprojekte habe ich leider keine. Also ich kenne hier und da immer mal Leute in einzelnen Ländern, von daher schadet das nichts, auch mal zu fragen, aber in Bezug auf Umweltprojekte, also da, wo ich wirklich so ein bisschen tiefer in der Materie drin bin, das ist bei der Quaker First Nation in British Columbia, aber ansonsten kenne ich immer nur Einzelpersonen, also jetzt direkt richtige Projekte, bei denen ich irgendwie etwas vermitteln kann, da kann ich dann leider auch nicht weiterhelfen. Dominik, du bedankst dich wie alle anderen auch für den Podcast und was du ein bisschen vermisst, ist das Thema Lösungen, Alternativen. Dann hör doch mal ein bisschen weiter rein. Das sage ich immer mit dazu. Die einfachste Lösung ist übrigens, die wir überall sagen, lasst die Natur selber machen. Du hast zum Beispiel jetzt hier das Thema Agroforst als zusätzliche Holzproduktionsfläche, um den Wald zu entlasten, genannt. Das ist natürlich dann Landwirtschaft. Klar, hat auch was mit Bäumen zu tun. Können wir auch mal schauen, ob wir uns da mal mit jemand unterhalten können zum Thema Agroforstwirtschaft, aber das ist letztendlich ist es eine Form von Landwirtschaft und schon vollkommen richtig. Wir müssen in dieser riesigen Agrarwüsten, die wir zum Beispiel in Sachsen-Anhalt haben, aber auch im Prinzip in allen Bundesländern, dringend mehr Bäume haben, auf jeden Fall. Günther, du schreibst etwas zum Thema, jetzt guck mal, welcher Fluss ist denn das? Ist es die Donau, um den es geht? Also in der Ort. Ich sage mal den Ort dazu, also Großraum Donau-Wörth wird sowohl die Donau sein. Da geht es auf jeden Fall um Dämme. Und dass es früher hieß, dass Bäume Dämme stabilisieren. Und nun sagt man, nee, Bäume destabilisieren Dämme, weil die umfallen können durch Wind und dann reißen ja die Wurzeln raus. Und Wurzeln schaffen Hohlräume, da kann Wasser eindringen. Und deswegen möchte man die Bäume abhacken auf diesen Dämmen. Das ist natürlich Blödsinn. Ne? Also ich bin jetzt kein Deich- oder Dammexperte, aber diese Deiche haben ja was mit Wasser zu tun. Also schauen wir uns das mal an. Können Bäume Hohlräume in den Wurzeln erzeugen? Nein, natürlich nicht. Also Bäume mögen das nicht. Bäume mögen keine Luft an den Wurzeln, weil diese Wurzeln dann eingehen. Die brauchen immer schön feuchten Bodenkontakt. Und wir schauen uns das Ganze mal an Flussufern an und dann sehen wir, Bäume stabilisieren das. Die destabilisieren doch kein Flussufer. Und ein Damm ist ja nichts anderes als ein riesiges, hohes, künstliches Flussufer, damit eben die Brühe nicht überschwappt. Das ist ja der Sinn der Geschichte. Und das soll destabilisieren. Da kann ich nur sagen, Und natürlich kann da mal ein Baum umkippen. Was macht man dann? Man schneidet den ab und lässt den Wurzelteller wieder zurückklappen. Da entsteht ja kein Loch. Also das finde ich wirklich merkwürdig. Julian, du schreibst im Nachklapp zum Thema afrikanische Schweinepest. Da hast du ein Foto gemacht von einer Autobahnraststätte und da steht ein Schild, den Weg verlassen kann tödlich sein. Also in Hessen ist das und da geht es um das Thema afrikanische Schweinepest. Jetzt schaue ich mal gerade ein bisschen genauer hin. Moment. Nicht für dich, aber für die Schweine in deiner Region. Dein Handeln zählt. Naja, aber das hat nichts mit Wege verlassen zu tun. Das ist ja vielleicht, also ich sag mal vorsichtig interessant. Wie verbreitet sich denn die afrikanische Schweinepest? Nach allem, was man weiß, also klar, die Wildschweine können sich untereinander anstecken, aber nicht besonders intensiv. Man geht davon aus, dass das Lkw-Fahrerinnen und Fahrer sind, schon an Autobahnraststätten, die ihre Wurstbrote wegschmeißen, also irgendwann oder Wurst, die schlecht geworden ist in der Sonne, keine Ahnung, die aus Hausschlachtung stammt und in diesen Hausschlachtungen grassiert teilweise die afrikanische Schweinepest. Also man soll keine Wurst- oder Fleischreste wegwerfen. Das ist sinnvoll, aber das Wege verlassen beim Wandern, was für ein Quatsch, kann ich dazu nur sagen. Naja, und du schreibst, dass du auch noch im Kaffee Blattberg war, dass es da wirklich sehr schön war und sehr guten Kaffee gibt, kann ich bestätigen. Und ihr wisst ja, da gibt es gute Waffeln. Und ich sage das nicht als Reklame, sondern weil es gut schmeckt. Ich habe letztes Wochenende, da kann ich bald gar nicht laut sagen, weil die Waffeln sind echt mächtig. Freitag eine gegessen, Samstag eine gegessen, Sonntag habe ich mir dann selber auf die Finger gehauen, weil ich hatte da eine Veranstaltung. Und wollte dann hinterher doch noch eine Waffel essen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel dann. Also, aber eine pro Wochenende muss sein, das wisst ihr. Mirko, du hast mir ein Bild geschickt zu einer Eiche, die gekappt wurde und unten treibt Esche aus. Also Esche und Eiche kann man zumindest vom Foto her jetzt nicht besonders gut unterscheiden. Die Rinde, finde ich, sieht eher nach Esche aus. Aber wenn du es vorher gesehen hast und du sagst, das sind definitiv Eichen gewesen oder ist eine Eiche gewesen, dann kann es eben nur sein, dass da sich eine Esche irgendwo mit durchgemogelt hat. Aber wenn das am Stamm austreibt, dann ist es definitiv Esche. Also das gibt es nicht, dass ein Baum sich durch einen anderen durchmogelt und dann seitlich ausbricht. Du kannst da nochmal genauer hingucken. Also dass die Eiche wieder austreibt, kann durchaus sein, wenn, also das ist so eine brutale Kappung. Also ein Stamm, der ist, ich sage jetzt mal 4 Meter hoch, und dann ist einfach die ganze Krone abgeschnitten oben. Das ist schon brutal. Ne? Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Sieht aber nicht gut aus. Also es kann durchaus sein, Eichen sind dafür bekannt, dass sie irre zäh sind und auch gut wieder austreiben können. Muss jetzt mal über das Frühjahr und den Sommer schauen. Oft legen die dann nochmal im Ende Juni nach. Also wenn Bäume so geschwächt sind, der fehlt ja die Riesenkrone. Das kann die mit ein paar Trieben gar nicht wettmachen. Dann treibt die zweimal aus. Also jetzt im Frühjahr, ne, das wird es schon gemacht haben. Und dann im Ende Juni setzt du vielleicht noch mal was drauf, um möglichst schnell eine vernünftige Krone wieder hinzukriegen. Sebastian, du schreibst, dass du eine Homepage suchst, wo du Rodungen dokumentieren kannst. Das weiß ich ehrlich gesagt, müsste ich jetzt gleich mal online nochmal schauen. Also es gab mal so eine Seite Waldfrevel, kannst du mal die Stichworte eingeben, die Naturwaldakademie, also Waldmonitor, sowas gab es da mal auf der Seite der Naturakademie, wenn ich mich richtig erinnere. Der Punkt ist, das wird nicht so schrecklich viel bewirken, aber gut, besser so als gar nicht, weil die Leute, die das machen, die gucken da natürlich nicht nach. Wir hatten sowas mal auf politischer Ebene besprochen, dass man so eine Meldestelle schafft. Es gibt ja keine echte Unabhängigkeit draußen im Wald. Das heißt, die Aufsichtsbehörden, also die staatlichen Forstämter, die ja hoheitlich Waldfrevel verhindern müssten, sind ja häufig diejenigen, die die großen Kahlschläge und diese ganzen Sachen machen, die man da anzeigen möchte. Da ist, wie nennt man sowas, so eine Beschwerdestelle, so eine Compliance-Stelle. Da haben wir mal drüber geredet, aber das ist nicht umgesetzt worden. Aber da können wir nochmal nachhaken, das stimmt, dass man so eine Stelle einrichtet, dass Bürgerinnen und Bürger sowas mal wenigstens melden können, ne? Dass man das sieht. Aber das wäre dann schon gut, wenn sowas amtlichen Charakter hat. Also hier diese, was ich dir genannt habe, die beiden Stichworte, da kannst du mal nachschauen. Vielleicht findest du was, hat aber, soweit ich weiß, bisher nicht allzu viel gebracht. Steffen, du hast einen sehr schönen Fall reingegeben. Und zwar, das ist eigentlich genau das, wie man es macht. Du hast Holzernte gesehen bei euch und dann hast du den zuständigen Förster kontaktiert. Genau, da fragt man dann mal nach. Das kann man machen. Die müssen übrigens auch Auskunft geben, ne, nach Umweltinformationsgesetz. Und jetzt hast du, ich sag's nur auszugsweise, ich nenne ja auch keine Namen, die Antwort weitergegeben, ob das sinnvoll ist. dort alte Buchen zu fällen. Und dann schreibt er zurück, dass die Buchungen nach den Planungen der Forsteinrichtung entnommen werden, die alle 10 Jahre diesen Wald bewertet. Ihr wisst schon, diese Inventuren, die berücksichtigen ökologische Belange nur am Rande. Und jetzt schreibt er, dass, also der Förster, dass seit 2018 klar ist, dass die Buchen auf den Tonstandorten im Oberhang massive Probleme im Sommer bekommen und mittelfristig akuter Handlungsbedarf besteht. Also kurzfristig anscheinend nicht. Und durch die Entnahme der hiebsreifen Buchen schaffen wir Licht auf dem Boden, um die lichtbedürftigen Baumarten in ihrer Verjüngung zu fördern. Das sind zum Beispiel die heimische Eiche und was weiß ich. Da muss er sagen, nein, also er schwächt jetzt das Ökosystem. Also nach allem, was Forschung sagt, ist das in Zeiten des Klimawandels fast schon eine Todsünde. Jetzt alte Bäume rauszuhacken und alles wieder auf Null zu setzen, nicht gut, dieser Standort. Also es geht ja um Wärme, es geht um Trockenheit. Und wenn ich jetzt dicke alte Bäume rausnehme, dann verschärfe ich das genau vor Ort und zwar ganz massiv. Also dieser Förster erhöht den Stress für den Wald, anstatt ihn zu lindern, und pflanzt dann Baumarten wie Elsbeere, Hybridnuss, ganz toll. Also nix, es ist eine Mischung, überhaupt nichts Natürliches. Flatterulm und Douglasie. Ah ja, Douglasie. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr zu wiederholen hier in dieser Podcast-Folge, dass Douglasie nicht besonders schlau ist, wenn man einen Trockenstandort hat, weil die kommen ja aus Kaltregenwäldern. Und dann sagt er, die Buche wird aber dennoch den Großteil der nächsten Waldgeneration ausmachen. Okay, dann scheint er eine Kristallkugel zu haben. Es ist ja eine Sicht in die Zukunft. Also auf der einen Seite sagt er, die Buche schafft es nicht, vielleicht schafft es nicht mehr, deswegen hacken wir sie mal präventiv ab, aber in Zukunft ist sie sicher da noch stark vertreten. Okay. Also es ist eine typische Forstantwort, die einfach nur zeigt, da herrscht in Bezug auf Ökologie nicht so wahnsinnig viel Ahnung vor Ort und man macht mal irgendwas, nämlich so wie immer. Dicke alte Bäume abhacken und junge nachpflanzen und auch gerne irgendwelche fremden Arten. Hat bisher noch nie gut geklappt. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ne? Das ist so ein bisschen das, was da vor Ort passiert. Aber gut, dass du nachgefragt hast. Julia, du hast noch einen Vorschlag für Gäste. Finde ich wirklich schön, was hier als an Vorschlägen reinkommt. Toll. Da geht es um Graugänse, die erstaunliche Welt der Graugänse. Das ist ein Buch von Sonja Kleindorfer. Super spannend. Wir haben demnächst sowieso eine Vogelfolge, die ist wirklich super cool. Und zwar von den Podcastern, die den Podcast Gut zu Vögeln machen. Da geht es wirklich um Vögel. Und dann schauen wir mal, wann man da noch mal was hinten einreihen kann, weil du weißt, ja auch darauf hin, wir hatten schon mal den Thomas Buckner über Raben und jetzt kommt eben hier nochmal ein Vogelpodcast, aber kann ja nicht schaden, ich halte das mal im Hinterkopf. Vielen Dank schon mal. Judith, du fragst in der nächsten E-Mail auch nochmal nach dieser Meldeplattform. Also wie gesagt, was ich im Kopf habe, das ist Waldfrevel, Waldmonitor, unter den Stichworten kannst du mal schauen, ob du noch fündig bist oder ob das mittlerweile schon eingestellt wurde. Ne? Also das weiß ich leider nicht. Dann kommt eine, jetzt muss ich mal gerade gucken, hier kommt eine E-Mail rein mit Fotos. Da muss es aber eine Folge-E-Mail geben. Und zwar sieht man eine Buche, die steht an einem Weg und die Wurzeln gucken raus und die bilden da so komische Wülste. Jetzt, da muss ja irgendwo noch eine Folge-E-Mail dazu sein. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wo die ist. Wo ist denn die Folge-E-Mail dazu? Also ich finde es jetzt gar nicht, das ist ja komisch. Egal, ich weiß so ungefähr noch, was die Frage war, was diese komischen Wülste sind. Also mit diesen komischen Wülsten links und rechts von diesen Buchen, das ist der Buntspecht hier, der macht mal ein bisschen Theater. Und jetzt ist es auch schon wieder ruhig. Also diese Wülste, die da sind, die bilden sich links und rechts von ausgetretenen Wurzeln. Also das tut mir auch wirklich in meiner Seele weh, wenn man irgendwelche Wege sieht, Wanderwege, und dann kommen so wie so knochige Finger die Wurzeln der Bäume raus. Das sieht ganz bizarr und auch schön aus. Aber da wird natürlich die Rinde abgetreten. Ne? Immer wieder abgetreten oder von Maschinen, die diese Wege pflegen, in Anführungszeichen, abgeraspelt. Und der Baum versucht dann links und rechts, das sieht so wulstiges Narbengewebe, diese Stellen wieder zu schließen. Und das sieht man auf dem Foto. Ne? Also das ist schon ganz schön Stress für Bäume, wenn die an so einem Weg stehen Und ja, kriegen ständig eins auf die Füße, beziehungsweise ihr wisst ja, eins aufs Hirn getreten, weil das sind die Wurzeln ja auch. Silvia, du bedankst dich auch und hast nochmal einen Hinweis zum Wolf, warum Wolf und Wald nicht einfach in Frieden gelassen werden kann. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, Wolfsabschüsse werden jetzt überall erleichtert und wir haben das ja in einer der vorherigen Folgen gehört mit Carsten Nowak vom Senckenberg-Institut, dass das gar nichts bringt. Ja, also man muss lernen, mit diesem wunderbaren Tier zu leben, was für mich wirklich sowas wie die Seele des Waldes ist. Ina, du hast eine weitere Frage. Und zwar, ihr hört das am Frühstückstisch. Ah ja, auch schön. Oder beziehungsweise, nee, also du erzählst es am Frühstückstisch, ne? Die Infos. Und diskutiert dann immer schon ein bisschen, sehr schön. Und du hast eine Frage, und zwar im Kunstunterricht, du unterrichtest in der Grundschule, da haben deine Schülerinnen und Schüler Schnüre mit der Strickliesel gestrickt. Und die würdest du gerne um einen Ast eines Baumes wickeln als Kunstprojekt. Und der Hausmeister sagt, das kann dem Baum schaden. Und da sage ich ganz klar, eine Warnung, nein. Also, wenn das gestrickt ist, Strickgewebe gibt ja nach. Ja, kennt ihr ja von jedem Pullover. Und solange das ein bisschen dehnbar ist, macht das dem Baum nichts. Macht es dem Baum wirklich nichts. Ich finde das witzig. Das gibt es ja so, habe ich schon mal in verschiedenen Städten gesehen, dass man so auch unten am Stamm den Baum so ein bisschen in so eine Hülle einstrickt. Kann man alles machen, alles kein Problem. Das ist ja so, wie wenn Efeu da hochwächst oder Moos, packt ein Baum auch sehr schön ein. Also dieses Beschattende und das hält ja auch ein bisschen mehr die Feuchtigkeit in der Rinde, das macht schon mal nichts. Das macht die Natur sowieso mit Bäumen. Und wenn das nicht einschnürt, das ist das Entscheidende. Insofern finde ich es schön, dass der Hausmeister da ein bisschen drauf guckt. Aber Bedenken brauche ich nicht zu haben, solange das dehnbar ist. Also wenn das starr ist, also eine feste Schnur drum gewickelt, sowas kann natürlich einwachsen, weil der Baum ja jedes Jahr ein Stückchen dicker wird. Und du schreibst ja auch, dass es ein paar Jahre dranbleiben soll. Aber gestrickt oder gehäkelt und das ist dehnbar, überhaupt kein Problem. David, du hast was zum Waldbericht aus der Schweiz, zum offiziellen. Und bei einer Präsentation hieß es, dass zur Anpassung der Wälder gebietsweise Teilkahlschläge sinnvoll sein können. Wie siehst du das? Ich sage, Blödsinn. Was ist das für ein Quatsch? Also das sind dann wieder Leute, vermute ich mal, die also Offenlandarten fördern möchten, die es in der Schweiz aber zuhauf gibt, weil die Schweiz ist ja auch schon längst nicht mehr vollständig bewaldet. Und Teilkahlschläge, da würde ich immer nach der Evidenz fragen. Wo gibt es wissenschaftliche Studien, dass das dem Wald zugute kommt und nicht Offenlandarten? Also, dass das Offenlandarten fördert, das seht ihr bei euch im Garten. Ne? Wenn keine Bäume sind, habt ihr eben Offenlandarten. Gräser, Kräuter. Dafür brauche ich keine Studie. Die Frage ist nur, warum sollte man die fördern gegen das heimische Ökosystem? Dazu hätte ich mal gerne eine Studie. Und so eine Studie, nochmal, die nicht die Vorteile für die Offenlandarten untersucht, das ist selbsterklärend, sondern die Vorteile für die Schweiz darstellt. Also das ist Quatsch. Auch die Schweiz braucht mehr Wald. Wir hatten das ja gerade in den letzten Folgen, dass diese mittlere Wolkenbedeckung abnimmt, ne, wie gefährlich das ist. Also, liebe Schweiz, bitte keine Teilkahlschläge. Timo, du hast eine Frage, die du wohnst in der Pfalz, ja, oder ne? Ja, ich glaube, es ist falsch. Da geht es auf jeden Fall um Flugverkehr und Kerosinabwurf über dem Pfälzerwald. Ob das schädlich ist, das weiß ich nicht. Habe ich echt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es immer heißt, dass das verdampft, das Kerosin, bevor es den Boden erreicht. Also für die Luft ist es ja nicht gut, ne? Brauchen wir uns nichts vormachen. Aber dass das flüssig bis zum Wald unten aufschlägt, das habe ich noch nicht gehört. Aber nochmal, ich bin kein Experte für Kerosin. Ich kenne das, ne, dass Maschinen, die nach dem Start direkt wieder landen müssen, Kerosin abladen müssen, weil sie nicht voll beladen landen können. Aber was das mit dem Wald macht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, es ist immer wieder heiß und bis jetzt gehe ich mal davon aus, dass das stimmt, dass es nicht flüssig auf dem Boden aufschlägt. Marco, du hast eine Frage zur Brut- und Setzzeit. Die ist ja quasi den ganzen Sommer über, streng genommen, ne? Also Hasen zum Beispiel kriegen mehrfach Nachwuchs, Rehe, Hirsche nur einmal, im späten Frühjahr, Mai, Juni. Aber die Frage ist eben, wie das mit den Hundebesitzerinnen und Besitzern ist mit der Leine. Ja, also grundsätzlich, wenn Hunde weiträumig laufen oder gar jagen, die würde ich tatsächlich an die Leine nehmen. Außer auf großen Wiesengeländen, in Stadtparks oder so, ne, da kann man das machen. Da kann man es auch so mal laufen lassen. Aber im Wald, wenn die Hunde jetzt wirklich jagen oder sehr weiträumig durch den Wald laufen, dann würde ich das auch nicht machen. Und immer noch mal zur Einwertung. Wenn alle 20 Meter 10, 20, 30 Tonnen schwere Maschinen durchfahren und in der Brutzeit Brutbäume absägen und das völlig legal, dann muss ich sagen, sind das immer Marginalien. Oder, ne, das hatten wir auch schon mal besprochen, solche Schilder von Landesforstverwaltungen, ne, bitte Hunde an die Leine nehmen, nehmt Rücksicht auf die Tierwelt. Und es sind dieselben Verwaltungen, die dann massenhaft ab Mai Rehe schießen, die ja davon profitieren sollen, von diesem Schutz. Da musst du sagen, das ist dann so ein bisschen, sind so ein bisschen Krokodilstränen dann. Ne? Also wenn das amtlich so ausgestellt wird, also privat, würde ich schon sagen, macht Sinn, jetzt ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Ich vermute mal, das ist jetzt ein anderer Markus. Da geht es um Birken. Also das erste geht um Chaga-Pilze. Und die Frage ist, warum wurden, also die du suchst, du willst gar nicht die für diesen Pilzen ausbeantworten, warum wurden so viele Birkenplantagen angepflanzt? Nee, wurden es gar nicht. Die kommen von alleine, die kommen auf Kahlschlägen. Also Birke ist der Reparaturmechanismus des Waldes auf Kahlschlägen. Nach Waldbränden kommt häufig Zitterpappel, nach Kahlschlägen häufig Birke. Also es pflanzt eigentlich keiner. Also ich kenne jetzt niemanden, außer auf ganz kleinen Flächen mal. Das ist ein Erholungsprozess des Waldes und der startet mit Birke und dann folgt später Buche, Eiche, alles Mögliche. Der zweite Grund, die zweite Frage ist, dass dir Stellen auffallen, wo Birkenrinde manchmal wie verkohlt aussieht. Das ist eine Verletzung an der Birkenrinde. Da sickert im Frühjahr, also im Sommer sieht man das dann nicht mehr, aber im zeitigen Frühjahr Zuckerwasser aus und das wird dann von Bakterien und Pilzen besiedelt und das wird dann so schwarz. Also da weiß man, Bäume, man sieht es manchmal auch im Buchen, so schwarze Pünktchen. Da weiß man, ah, das sind so kleine Hautblutungen. Ja, da geht es der Buche nicht ganz gut, wenn man sowas sieht. Oder der Birke eben in dem Fall. Und du sagst, man sieht auch häufig, dass bei Birke sich die Rinde schält. Also bei Birke, alle Bäume erneuern die Rinde. Und bei Birke schält die sich häufig so seitlich weg. Das ist ja auch diese Rinde, die man dann, das schadet dem Baum auch nicht, wenn man die abzieht, mit der man auch gut Feuer anmachen kann. Ne? Wenn man mal so anstelle eines gekauften Anzünders das lieber mit Baumrinde machen möchte, sowas geht auch tatsächlich mit Birke. Nikolaus, du möchtest in deinem Garten auf einer Fläche von 250 Quadratmetern, das ist ja schon mal ganz nett, so einen Tiny Forest machen. Und die Frage ist, was soll da wachsen dürfen? Ich würde, glaube ich, gar nichts machen. Und du schreibst ja selber schon, dass hier und da schon kleine Eichen wachsen. Und schreibst auch, dass sie vermutlich eher deine Enkel glücklich machen. Ja, das kann schon ein bisschen dauern. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Aber innerhalb von 10 Jahren kann da schon richtig schön was entstehen. Also ich sitze ja jetzt hier im Garten. Wir haben ja früher auch mit Holz geheizt, mache ich ja schon lange nicht mehr, weil ich ja weiß, dass das sehr umweltschädlich ist. Ich habe ja früher als guter Förster gedacht, das wäre umweltfreundlich. Ich schaue auf jeden Fall jetzt auf so eine Ecke, da habe ich früher Brennholz klein gesägt und da steht noch so ein alter eingewachsener Holzsägebock, den hatte ich mir damals selber gebaut. Ich mache da nichts mehr. Das ist in dem Fall nicht viel. Also wir haben hier schon hunderte von Quadratmetern wilde Ecken, aber das sind nur, boah, ich würde mal sagen, 30 Quadratmeter. Da stehen bestimmt schon, ich gucke gerade drauf, so 20 Bäume drauf. Und zwar alle möglichen verschiedenen. Eichen, Zitterpappel, da sind auch ein paar Pflaumenbäume und Birke. Und sehe ich jetzt von hier aus nicht. Das ist jetzt hier so 40 Meter weg. Wahnsinn. Also bom, bom, bom. Ich überlege gerade, wann habe ich das letzte Mal überhaupt da was gemacht? Ja, das ist jetzt so 3-4 Jahre her oder so. Also nicht Holz gemacht, sondern überhaupt was da an der Stelle. Und dann guckt man mal nicht hin und schwupps, steht da schon ein kleiner Wald. Also wenn du Saatgut brauchst, dann nimm irgendwo was von einem Waldweg mal mit. Ja, Bucheckern übrigens, die du auch schon mal gesammelt hast, verteilen oben auf dem Boden bringt nichts. Du musst das so machen wie ein Eichel her. Stüpf die mal mit dem Finger so 3-4 Zentimeter rein in den Boden. Und die können im Frühjahr was werden. Bei Eicheln übrigens genauso. Und den Rest würde ich der Natur überlassen und mal schauen, was die da so anfliegen lässt. Kevin, du antwortest auf meine Frage, wo hört ihr denn im Podcast? Also wenn ihr übrigens noch mehr solche Infos habt, sehr, sehr gerne von mir aus. Du hörst den, wenn du am Elektronenmikroskop sitzt. Das ist ja einfach mal was Spezielles. Cool. Und die Ruhe des Podcasts hilft dir bei der Konzentration. Das ist ja cool. Weil manchmal, finde ich, sind die Themen schon auch ein bisschen aufwühlend, ne? Aber dass das bei der Arbeit der Beruhigung dient, das finde ich ja wirklich spannend. Schön. Jan, du schreibst auch zu der Frage, wo ihr den Podcast hört. Und zwar, hörst du den Podcast, wenn du deine Tochter im Kinderwagen durch die Gegend schiebst, weil die dann relativ schnell einschläft und du dann natürlich deine Gedanken ein bisschen fliegen lassen kannst. Auch ein sehr schöner Kontrast übrigens zum Elektronenmikroskop. Alexandra, du schreibst auch, wo du den Podcast hörst. Und zwar auch, wenn du, also in dem Fall nicht auch, sondern wenn du mit den Hunden spazieren gehst. Also einmal mit Kind, einmal jetzt hier mit Hunden. Und du hast eine Frage. Du hast Bäume, die, also es ist eine Blutpflaume. Und da möchtest du Zweige oder Äste kürzen. Pflaumen sind ganz besonders empfindlich. Die sollte man nicht außerhalb Juli, August schneiden. Also Mai, Juni aufsteigender Saft ist bei Bäumen ganz, ganz schädlich. Im Herbst und Winter kann man es machen, wenn kein Frost ist. Aber gerade die Pflaumen, dazu gibt es noch ein paar andere, Kirschen, Douglasien, ne, wenn ihr sowas habt, die sind sehr empfindlich. Also grüne Äste, also wenn die vertrocknet sind, die kann man immer abmachen. Ne? Egal, da ist ja kein Leben mehr drin. Aber grüne Äste, wenn es irgendwie geht, nur im Juli, August. Ich weiß, manchmal geht das nicht wegen Baumschutzsatzung, wegen Rückschnitt, ne, was alles erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Aber so mal einzelne Zweige mal hier und da abschneiden. Mitte Juli, August. Sonst können die Bäume, wenn man großes Pech hat, tatsächlich eingehen. Nico, du stellst auch eine spannende Frage. Und zwar nach deinem möglichen Studienzweig. Also du interessierst dich für Natur, für Prozesse, auch im Mikro- und Molekularbereich. Du überlegst, Biologie zu studieren, ob ich noch irgendwelche Tipps hätte. Nee, leider nicht. Und zwar hängt das damit zusammen, dass neue Studiengänge wirklich wie Pilze aus dem Boden schießen, auch gerade in dem Bereich, also unser hier sozial-ökologisches Waldmanagement in Eberswalde, der deckt das zwar auch komplett ab, vom Molekularbereich bis zum Baum und wie das ganze Ökosystem funktioniert, inklusive Gesellschaft, Governance, diese ganzen Sachen, also sehr, sehr universell. Aber speziell zur Biologie, da gibt es in den letzten 10, 15 Jahren so viele tolle neue Studienrichtungen, also wie Naturschutz und Landschaftsökologie, aber das ist dir wahrscheinlich noch nicht mikro- und molekular genug. Also da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Das ist ja das große Problem von jüngeren Menschen, war aber unseren Kindern sogar schon so, dass man gar nicht weiß, was soll man denn überhaupt studieren. Und wenn man es ehrlich nimmt, da habe ich selbst Probleme gehabt, 1983, weil ich gar nicht genau wusste, was ist denn eigentlich in der Verpackung drin. Ich weiß, was draufsteht, aber was kriege ich denn eigentlich dafür? Ich habe ja, wie ihr wisst, Forstwirtschaft studiert und auch das war nicht das Richtige. Da musste ich halt dann im Berufsleben jede Menge dazu lernen. Christian, du schickst mal wieder einen Artikel, wo die Überschrift dir schon nicht gefällt. Die Überschrift ist Jungeichen chancenlos. Da geht es um Verbiss, also den Fraß von Rehen an den Knospen. Und auch dazu hatte ich ja schon mal eine Podcast-Folge. Ich wiederhole das aber gerne nochmal kurz. Wenn man viel Licht macht, also Kahlschläge, dann gibt es viele Brombeeren und andere Gräser und Kräuter. Da stehen dann die Rehe und da fressen die dann auch die kleinen Bäume ab. Also finde den Fehler. Der Fehler sind die Kahlschläge. Ne? Dann kriegt man Probleme. Die gibt es hier offenbar auch bei dir in der Heimat. Ich gucke mal gerade, ob man hier irgendwo das Bundesland rausfischen kann. Ja, auf jeden Fall, was machen die da? Die pflanzen mit Bagger, Douglasie und Küstentanne und die pflanzen auch Lärchen und meine, dass diese Baumarten besonders robust sind. Da kann man sagen, nee, also diese Pflanzen, das sind alles Pflanzen, die haben es gerne kalt und die haben es gerne feucht. Ne? Also das sind keine Dinge, die man auf einen heißen, keine Bäume, die man auf einen heißen Kahlschlag setzen sollte. Das sollte man nicht tun. Und ja, mit Flächenstilllegung macht ja auch was für Naturschutz, weil da gibt es nämlich Kohle, klimaangepasstes Waldmanagement, da gibt es ordentlich Geld. Damit verdienen viele Kommunalbetriebe mittlerweile das meiste Geld mit diesen staatlichen Zuschüssen. Und dazu muss man 5% der Fläche stilllegen. Sagt er, ja, ist kein Problem, dann nehmen wir Flächen, die mangels Wirtschaftlichkeit sowieso nicht bewirtschaftet werden. Und da sieht man, stimmt, das können so Steilhänge sein zum Beispiel, ne, wo kaum was wächst. Da sagt man, dann nehmen wir solche Flächen, da können wir eh kein Geld mit verdienen. Also die waren eh schon unbewirtschaftet und die melden wir jetzt als 5% Fläche und die Politik denkt, ah, wir haben mit unseren Fördergeldern jetzt zusätzliche Waldfläche geschützt. Nö, da passiert eigentlich so gesehen gar nichts. Und die lassen auch noch 5 Bäume, Habitatbäume pro Hektar stehen von, also alte Bäume passen auf einen Hektar vielleicht, sagen wir mal, 50 bis 80. Da lässt man 5 stehen. Und ist sehr großzügig, das wären eigentlich 5.800, er hat sogar 6.036, also ein paar Prozent mehr gesichert, damit auf der sicheren Seite sein. Aber das Fazit ist immer, die Rehe fressen alles kaputt und deswegen muss man auf den Wildverbiss schauen. Nein, nochmal, es ist der Forstbetrieb, der da zu viel Licht macht und durch falsche Baumartenwahl möglicherweise in Zukunft dasselbe Problem nochmal hat, denn wenn die Douglasien, Lärchen, Zedern absterben, dann haben wir ja wieder eine Kahlfläche. Frank und Kati, ihr habt ein Bild geschickt von einem Pilz, den ihr cool findet. Der ist orange und geleeartig auf einem Stück Totholz. Ah, stimmt. Ihr seid gar nicht davon ausgegangen, dass es ein Pilz ist. Ja, das ist ein schöner Totholzpilz. Das ist ein Zitterling. Und zwar wahrscheinlich jetzt mal aus der Ferne, Ferndiagnose, der entweder goldgelber Zitterling oder großer Laubholzzitterling heißt der. Der sieht wirklich, wirklich cool aus. Also wie so, ja, wie so ein bisschen Gelee oder so, ganz filigran und eine knallorange Farbe. Also, dann wisst ihr jetzt, was ihr da gefunden habt. Liebe Familie Klenke, ihr habt ja hier echt was zum Runterziehen geschickt. Ne? Sowas gibt es leider häufiger und ich finde es auch schön, dass ihr mir das dann mitteilt. Und zwar aus Niedersachsen. Ich hatte ja gefragt, ne, wo ihr den Podcast hört. Herzensplätze im Wald, wo sind die? Ihr sagt, wir finden keine mehr, weil bei euch alles kaputt gemacht wird. Ne? Also zur Brutzeit 70 Hektar durchforstet, das ist fast ein Quadratkilometer. Dann eine Fläche von 23 Hektar bis auf 2 Bäume kahlgeschlagen. Und dann wurde Pflanzenschutzmittel gespritzt. Aha, 23 Hektar, auch nicht gut. Finde ich. Ah, das ist, stimmt, ich habe das ja extra, ich bereite mich ja auch vor auf eure Zuschriften. Ich habe mir das mal durchgelesen. Ich glaube, das ist ein Düngemittel. Walddüngen, davon meines Erachtens aber gar nicht. Ne? Also kannst du gerne mal anzeigen. Im Zweifelsfall, wenn das Forstamt da nicht reagiert, auch bei der unteren Naturschutzbehörde, oder könnt ihr anzeigen, seid ja die Familie. Also hört sich alles nicht gut an. Dann auch Flächen, die gemulcht werden, die werden ja dann flächig befahren. Ne? Also mit Traktor 25 Hektar, Viertel Quadratkilometer, alles durchgemulcht. Übrigens ganz schlecht für Insekten auch. Warum wird das nicht verboten? Ja, weil es die staatlichen Forstämter selber machen. Also bis auf die Düngung. Ne? Also ich glaube, das könnt ihr echt mal anzeigen. Also tut mir sehr leid. Also ihr habt eine ganz frustrierte E-Mail geschickt. Umso wichtiger, dass wir alle am Thema dranbleiben, dass das mal aufhört. Und es gibt ja hier und da Fortschritte, aber bei euch vor Ort offenbar nicht. Das ist anscheinend ein Großprivatwald, so wie ihr geschrieben habt. Die sind häufig sehr hart unterwegs. Lukas, du schreibst aus Wien oder für Wien. Da geht es um Politik. Und zwar um das Pflanzen von Bäumen und ein bisschen Blümchen und da muss man sagen, ja, sowas ist natürlich grundsätzlich erstmal keine Natur. Ne? Kommt nämlich auf die Baumarten an. Und blühende Pflanzen per se nützen Insekten unter Umständen gar nichts, ne? Wenn es keine heimischen sind oder wenn die gemäht werden. Also das sind ja Entwicklungszyklen und nur ein Teil besteht daraus, dass die sich Nektar holen. Wenn es überhaupt Insekten sind, die Nektar brauchen. Also du fragst, was man tun kann. In Städten, Tiny Forests zum Beispiel, sind super Projekte, also kleine Wäldchen, kleine Ökosysteme oder da, wo die Natur sich, du schreibst es ja auch, ne, dass du auf Grundstücken mit abgerissenen Häusern ehrlicherweise mehr Natur siehst, wenn da jahrelang nichts gemacht worden ist, ja, genau, das könnte man ja einfach mal lassen. Also wenn das, ich habe das in verschiedenen Städten schon gesehen, das sind so vergessene Grundstücke und nach ein paar Jahren sehen die richtig cool aus. Und was daraus werden kann, das sieht man jetzt zum Beispiel in Berlin am Teufelsberg, ne, wo der ganze Schutt oder ein Teilschutt der Berliner Innenstadt liegt, aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein richtig schöner Wald geworden. Ne? Also im Zweifelsfall auch in der Stadt Finger raus, selbst machen lassen und wenn man etwas pflanzen will, dann eher in Richtung Tiny Forest. Heike, du schreibst aus Bernau, in dem Fall thematisiere ich das mal, um euch dort zu unterstützen. Und da geht es nämlich um die Rodung. Die Rodung von Bäumen. Und zwar, jetzt schaue ich mal gerade, der Stadtpark soll gerodet werden. Ne? Und, nee, der Stadtpark, jetzt muss ich mal genau nachlesen. Da geht es um ein Gewerbegebiet, genau. Und da sollen Rodungen, sollen Wald gerodet werden. Und ihr habt euch da kräftig dafür eingesetzt, dass das nicht passiert. Und trotzdem soll es gemacht werden. Das ist nicht gut. Ne? Also ihr habt alle möglichen Sachen zusammengetragen. Ihr habt alles richtig gemacht. Ne? Ihr habt Stimmen gesammelt. Ihr habt eine Petition gemacht. Ihr habt Informationen eingeholt, von zum Beispiel von der Hochschule Eberswalde, um zu zeigen, dass die Temperatur eine ganz große Rolle spielt für die Stadt. Und da muss man sagen, wenn die Stadtverwaltung bzw. der Stadtrat, den haben ja bei euch die Bürgerinnen und Bürger gewählt, dann mit Stimmen der CDU und AfD dort das so beschließt, dann kann man nur sagen, das ist das, was die Leute gewählt haben. Ne? Und diese Leute machen dann solche Sachen. Also dann im Zweifelsfall macht man bei der nächsten Wahl das Kreuz mal wieder woanders. Das ist halt Demokratie. Da kann man dann erstmal bis zur nächsten Periode bei euch, das ist wahrscheinlich überall so in Deutschland, dass alle 5 Jahre gewählt wird im Kommunalbereich, da muss man die 5 Jahre leider aushalten und kann sich eigentlich nicht nur bei dem Stadtrat bedanken, sondern auch bei den Menschen, die den gewählt haben. Ne? Und vielleicht sagen, macht doch bitte das nächste Mal euer Kreuz hier woanders. Natur ist nicht nur ein nice to have, das ist unser Überlebensumfeld. André, du schreibst auch, dass du dich darauf freust auf den Podcast und du arbeitest zu Hause und hörst dann halt zum Beispiel auch Peter und der Wald. Und du wohnst in Niederkrüchten und würdest mal gerne wissen, ob da in der Nähe noch ein unberührtes Waldgebiet ist. Ich kenne die natürlich nicht alle, kann dir da jetzt also keinen speziellen Tipp geben, außer natürlich den nächsten Nationalpark aufzusuchen. Und selbst da muss man dann schon mal ein bisschen genauer suchen. Aber es gibt wirklich überall so vergessene Ecken. Also wir haben das bei uns hier in der Nähe auch. Das ist häufig Privatwald, oft auch Erbengemeinschaften. Die müssen sich ja alle einig werden, bevor die irgendwas machen. Und da macht halt keiner was. Ne? Und die dann seit Jahrzehnten so vor sich hinschlummern im Dornröschenschlaf. Und solche Ecken, würde ich mal fast wetten, naja, ich will nicht sagen, gibt es überall, aber gibt es an sehr vielen Stellen in Deutschland. Ne? Da würde ich mal selber los scouten sozusagen und mir meinen Herzensplatz suchen. Also wir haben hier bei uns, wir haben natürlich hier rund um Wershofen jede Menge schöne Waldreservate, die ja die Waldakademie selber mit eingerichtet hat. Aber da gibt es auch wirklich viele kleine Privatwaldecken, die ich mittlerweile eben kennengelernt habe im Laufe der letzten 30 Jahre, wo ich sage, wow, und die liegen immer noch wie im Dornröschenschlaf da. Die haben halt blöderweise keinen Schutzstatus, aber vielleicht bleibt das ja so, weil die Leute sich nicht einig werden. Auf jeden Fall, sowas würde ich mir raussuchen. Da habe ich jetzt leider keine pauschale Empfehlung, aber ich würde wetten, du wirst da fündig. Tobias, du schickst ein Bild von einer Esche und einer Eiche, die innig zusammengewachsen sind. Das haben wir immer mal wieder hier in einem Podcast und immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen. Wenn es dieselbe Baumart ist, speziell bei Buche, aber Hainbuche habe ich auch schon gesehen, da gibt es das tatsächlich, dass Bäume richtig zusammenwachsen und zu einem Baum werden. Zumindest oberirdisch. Also man könnte sagen, man organisiert gemeinsam die Verpflegung. Ne, weil die Wurzeln sind ja das Eigentliche. Ne, da ist ja das Baumhirn. Das ist das, der wesentliche Teil des Baums. Oben ist das Ernährungsorgan. Und wenn man sagt, Mensch, das machen wir doch zusammen. Wir kochen zusammen sozusagen. Dann wachsen die echt zusammen. Bei dir hier, das ist jetzt ein bisschen dunkel, aber auch doch hier auf dem zweiten kann man es besser sehen. Aber die sieht man es aber sehr schön, die sind nicht echt zusammengewachsen. Ne? Die werden beide dicker und die drücken kräftig gegeneinander und wenn Wind kommt, reibt das dann auch. Also das kann schon zu offenen Stellen führen. Das kann auch sein, dass ein Baum etwas schneller wächst als der andere und dann so ein bisschen drumherum wächst. Aber eine echte Verbindung habe ich zumindest noch nicht gesehen zwischen zwei Bäumen unterschiedlicher Baumart. Das wäre so ein bisschen, als wenn ich sag mal, eine Giraffe und ein Tiger zusammenwachsen würden. Das wird man wahrscheinlich auch nicht so sehen. Aber nochmal, im Wald ist vieles unerforscht. Kann ich also nicht mit letzter Gewissheit sagen. Angelika, du schickst ein Bild, typisches Bild von einer Kopfweide. Also eine Weide, da sieht man oben so knubbelige, knorrige Auswüchse mit ganz vielen kleinen Schnittflächen. Das ganze Gebilde ist so 2-3 Meter hoch. Und das ist eine typische Kopfweide. Früher hat man die genommen, um lange Triebe da zu erzeugen. Der Baum treibt ja in seiner Not aus und bildet so lange Triebe, wie er kann, um möglichst viele Blätter dran zu machen. Und diese langen, dünnen Triebe, die eignen sich hervorragend, um Körbe zu flechten. Und diese Kopfweiden, eigentlich waren das ja Korbweiden, also um Körbe draus zu flechten. Das ist keine, ne, und, also ich wollte gerade sagen, das ist keine Baumart. Und die hält man jetzt, weil diese Bäume dann natürlich auch faulen. Und da bilden sich Bruthöhlen und dann hält man jetzt häufig aus Naturschutzgründen daran fest. Da sieht man mal, wie Sachen sich verselbstständigen. Für den Naturschutz ist das zweite Wahl. Erste Wahl ist, lass die Weide doch wachsen. Lass sie später mal zusammenbrechen oder Äste natürlich abbrechen, dass da Bruthöhlen entstehen und so weiter. Hier das ist, wenn man es als Kulturdenkmal bezeichnet, okay. Für den Baum ist das nicht schön, ne? Wenn er ständig alles abgeschnitten kriegt und ständig im Alarmzustand ist. Früher, als man noch Körbe brauchte, da kann man das sehr gut verstehen, aber heutzutage muss man sagen, ja, als Kulturrelikt okay, als Naturschutz sicher nicht. So, jetzt kommt die nächste E-Mail rein und zwar von Ute. Ute, du schickst 3 Bilder. Die kann ich aber blöderweise, oder 3 E-Mails sogar, die kann ich aber blöderweise nicht aufmachen. Also wenn du es einfach nochmal schicken magst, vielleicht in einem anderen Format oder so, dann beantworte ich dir wirklich gerne die Frage. Kirstin, du hast eine Frage zum Todeskriterium von Bäumen. Haben wir, glaube ich, so auch noch nicht gehabt. Also bei Menschen ist der Hirntod, ne, wo man sagt, da ist jetzt endgültig das Ende. Beim Baum, wenn der gefällt wird, dann leben die Wurzeln noch. Richtig. Der Todeszeitpunkt eines Baumes ist dann eingetreten, wenn die Wurzeln absterben. Also dann stirbt übrigens auch oben alles ab. Also Wurzeltod heißt, oben stirbt auch alles ab. Aber wenn oben alles weg ist, kann ein Baum natürlich durch Nachbarbäume weiter ernährt werden. Das sieht man daran, wenn zum Beispiel Bäume gefällt werden, dass die Stümpfe dann noch überwallen und auch noch richtig hart sind. Da sieht man, da gibt es, das sieht man auch an der Rinde, wie so eine Art Jahresringe, wo sich das jedes Jahr ein Stückchen weiter über diesen abgesägten Stumpf schiebt, die neue Rinde. Diese Bäume werden von den Nachbarbäumen mit ernährt und sind natürlich nicht tot. Also entscheidend ist, wie bei uns Menschen auch, das Baumhirn, also die Wurzeln. Und solange die noch lebendig sind, sagt man nicht, dass der Baum tot ist. Übrigens, allgemein sagt man natürlich, ich habe einen Baum beseitigt, ich habe den abgesägt, wenn man den Stamm beseitigt hat. Aber ihr seht schon, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Daniel, du schreibst auch, wann du den Podcast hörst, nämlich wenn du schlafen möchtest oder dich entspannen musst. Und du magst am liebsten die Waldspaziergänge, weil die beruhigend sind. Ja, haben wir ja demnächst wieder. Merke ich übrigens auch sehr gerne, wenn ich da so durchs Laub laufe und sehe da alles Mögliche. Ne? Aber ich beantworte wirklich auch sehr, sehr gerne eure Fragen, weil es gibt für mich auch nochmal tolle Sachen, tolle Anregungen, um über verschiedene Sachen nachzudenken. Du regst dich auf über die Themen der Holzlobby und so weiter. Ja, klar. Und achso, du hast auch gar keine Frage, sondern das ist einfach nur, dass die Waldspaziergänge irgendwie Abwechslung bieten. Das ist auch so ein bisschen die Struktur, die wir versucht haben reinzubringen. Also wir haben ja, vielleicht für alle, die neu dazugekommen sind, ja, letztendlich ist es so ein Vierer-Rhythmus. Also wir haben ein Wald aktuell. Da schaue ich, was gibt es an Zeitungsmeldungen, Tagesmeldungen. Da haben wir zum Beispiel auch diese Sache mit den niedrigen Wolken gehabt, ne, was so in der Presse gerade aufploppt an Themen, Bundeswaldinventur, was auch immer. Dann haben wir einen Waldspaziergang. Das kann ein Thema sein, das kann einfach von Hölzchen auf Stöckchen sein, also so wie ich durch den Wald gehe, was ich alles so sehe. Dann haben wir wieder einen Wald aktuell mit dem Beantworten eurer E-Mails, so wie heute. Und dann kommt ein Gespräch anschließend in der vierten Folge mit einer Expertin oder einem Experten oder jemand aus der Politik, wie auch immer. Also mit einem Gast. Und das ist so der Rhythmus. Und dann könnt ihr euch immer das rauspicken, was ihr braucht. Und für mich bleibt es dadurch natürlich wahnsinnig abwechslungsreich. Jan, du schreibst eine E-Mail. Da geht es um das Einzäunen von Waldstücken, ob das überhaupt erlaubt ist. Ne? Und zwar bei Kulturen, schreibst du auch ausdrücklich, also wenn frisch aufgeforstet wurde, um die Bäumchen vor dem Wildverbiss zu schützen. Das ist tatsächlich erlaubt, aber auch nur dafür. Also weil du schreibst, das kollidiert ja mit dem freien Betretungsrecht. Richtig. Also man darf überall rein und dann macht auf jeden Fall jemand einen Zaun im Wald und dann darf ich da nicht mehr rein. Also das freie Betretungsrecht gilt übrigens auch nicht für Forstkulturen, weil dann trampelt man ja die frisch gepflanzten Pflanzen kaputt. Oder Bäumchen, ne? Die werden immer als Pflanzen bezeichnet. Gut, Bäume sind auch Pflanzen, aber das, da sieht man schon, das ist sehr nah an die Landwirtschaft angelehnt und da darf man ja auch ein eingesätes Feld nicht mehr betreten. Im Winter darf man drüber latschen über die Felder, auch über die Äcker. Und sobald die eingesät sind, nicht mehr. Ne? Also im Wald ist es so, es darf eingezäunt werden. Ein Zaun hält übrigens pauschal nur 5 Jahre dicht, maximal. Warum? Weil sonst, dann gehen in der Regel Wildschweine durch oder es fällt ein Baum drauf. Also irgendwie kommen Rehe durch Lücken rein, die durch Tiere oder durch Sturm gemacht wurden. Und selbst wenn der immer sofort repariert wird, sofort heißt ja frühestens am nächsten Tag, dann sind da irgendwann Rehe drin. Und die kriegt man da nicht mehr raus. Also es ist sehr teuer, es ist nicht von langer Dauer. Und wenn der Zaun seine Funktion nicht mehr erfüllt, muss er übrigens auch wieder abgebaut werden, um das freie Betretungsrecht zu gewährleisten. Ne? Also, und das kostet noch einen Haufen Geld. Und die wachsen dann ein in Schwarzdorn oder Brombeerenranken darüber. Also es ist Ärger ohne Ende. Und warum? Jetzt alle im Chor. Weil dort jemand einen Kahlschlag gemacht hat. Und nur deswegen braucht man das alles. Ne? Kein Kahlschlag, keine Zäune, alles ganz entspannt. Aber das sind eben Leute, die anscheinend gerne draußen im Wald rumdoktern. André, du schreibst über Bäume, und zwar über eine grüne Grenze zur Sahara. Schickst du auch einen YouTube-Link. Da gibt es schöne Projekte in der Sahelzone, so heißt es ja, glaube ich, korrekt. Subsahara-Zone, wie auch immer. Dass dort sehr viele schöne Waldprojekte laufen. Toni Renault, wie spricht man das richtig aus? Weiß ich gar nicht. Der arbeitet ja zum Beispiel mit Wurzeln, die im Boden noch sind, von, also uralt von vor Jahrzehnten, die halt immer noch leben. Das passt übrigens schon schön zu der Frage vorhin. Die Bäume sind eben nicht tot, die Wurzeln sind noch da. Und wenn man aufhört, die von Ziegen abfressen zu lassen, dann kommen da auch wieder Bäume raus. So war es. Oder es gibt diese, ich glaube, Grüne Mauer hieß dieses Projekt, dass man dort Millionen von Bäumen pflanzen möchte, um die Subsahara-Länder wieder ergrünen zu lassen, weil das Wasser kommt dann auch wieder zurück. Ecosia, die Suchmaschine, die ihr hoffentlich alle schon benutzt, die, ich glaube, die basiert mittlerweile eben auch auf Google, tolle Suchergebnisse liefert. Und die machen eben mit ihrem Anteil der Werbeeinnahmen, den sie dann bekommen, solche Projekte. Ne? Also, dass die in die Dörfer gehen und die Leute sich ihren Dorfwald wieder anlegen und wieder Wasser zurückkriegen. Also Wald macht Wasser. Das haben wir hier, zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Podcast-Folgen. Und das klappt da sofort. Ne? Also wenn die Bäume natürlich ein bisschen größer sind, bums, haben die Leute wieder Wasser in den Bächen und die Landwirtschaft läuft auch wieder an und so weiter. Also das ist grundsätzlich super schön. Danke nochmal für den Hinweis. Das sind nämlich schöne, sehr hoffnungsspendende Projekte. Finde ich wirklich sehr schön. Claudia, die letzte E-Mail übrigens, letzte E-Mail des Tages, bedankt sich auch wie viele andere auch. Und es geht um den zweifelhaften Schutz von Heidelandschaften. Habe ich auch schon öfter gesagt, Lüneburger Heide war eigentlich im Buchenurwald. Du sagst, also wenn das schon nicht sinnvoll ist, also außer man möchte das als Kulturlandschaftsrelikt bewahren, kann man ja machen, wie sieht es denn dann mit Almwiesen aus? Wird ja immer wieder gesagt, also okay, wenn man zum Beispiel, also du lebst vegan und man würde sagen, okay, wir wollen jetzt keine Milch, kein Fleisch mehr, dann haben wir ja keine Kühe, die Almen nicht beweiden und dann wachsen die Almen ja wieder zu. Dann verschwindet ja diese wertvolle Kultur- und Naturlandschaft. Da muss man sagen, na ja, liebe Leute, also die Almen haben die Baumgrenze nach unten gedrückt. Von Natur aus würden Wälder viel höher gehen in den Bergen. Und ja, Almwiesen sind artenreich bei Offenlandarten. Aber eigentlich steht da ja Wald. Also wenn zum Beispiel Brasilien Offenlandarten schützen würde, indem es einen Regenwald abhackt und mit Vieh beweiden lässt, dann würden wir sagen, das ist Rinderhaltung, das ist Rindfleischerzeugung und das ist ein Frevel am Regenwald. Im heimischen Bergwald sagt man, aber die Almen, die schönen Blümchen, der Enzian, ja, ist ja alles gut. Ich würde im Grundsatz übrigens nicht solche halbwegs verträglichen Viehhaltungsmethoden in den Fokus nehmen, sondern erstmal die anderen. Und vor allem die intensive Agrarlandschaft. Also was man ja fairerweise sagen muss, eine Alm trägt jetzt grundsätzlich wenig zum Artenschwund bei und eine Heidelandschaft auch. Wenn das aber auf Kosten des Waldes geht, finde ich das verkehrt. Man sollte solche Haltungsformen dort machen, wo Intensivlandwirtschaft betrieben wird. Also man sollte für eine extensive Landwirtschaft plädieren. Und dort solche Beweidungen stattfinden lassen, ne? Und nicht in angestammten Waldgebieten. Also gerade da oben in den Hochlagen der Alpen, da ist das ja nicht wirklich, sag mal, rein vom Fleisch oder von der Milch her konkurrenzfähig, sondern da geht es mehr um Tourismus, da gibt es auch Fördergelder und so weiter. Und da wird richtig Geld reingesteckt, um die Flächen offen zu halten, also gegen den zurückkehrenden Bergwald zu verteidigen. Da muss man sagen, ja, also ich finde, da muss es ein Umdenken geben. Wenn wir auf diesen Almen geschützte Arten haben, die nur noch global auf diesen Almen wachsen, dann würde ich sagen, okay, dann kann man die tatsächlich offen halten. Ne? Das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn das nicht so ist, und das ist sicher bei vielen Almen so nicht der Fall, dann bitte lasst doch die Natur dort machen, was sie auch ohne den Menschen machen würde. Vielleicht bleibt es ja auch teilweise offen, wenn da Gämsen sind, Steinböcke, die müssen ja auch was fressen. Oder in vielen Fällen wird dann eben der Wald zurückkommen und dann ist das richtig so. Ne? Also ich glaube, das Zeitalter, dass Menschen wissen, was Natur am besten tut, sie glauben es ja nur zu wissen, das sollte allmählich vorbei sein. Ne? Also das weiß die Natur selber schon und auch in den Bergen kann das nur heißen, lass mal die Bäume selber machen. Das ist noch ein schönes Schlusswort. Ich bin auch mit allen E-Mails durchgekommen, also bis jetzt, toi, 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 ne? Klappt das immer ganz gut, dass ich wirklich alles beantworten kann, ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Es lauern jede Menge spannende Themen, jede Menge spannende Gäste auf euch. Also Vogelpodcast habe ich ja schon angeteasert. Wir waren mit dem Kampfmittelräumdienst unterwegs. Auch sehr spannend, was man im Wald da so alles findet. Meine Güte, kann ich dazu nur sagen. Ja, also es bleibt spannend, es bleibt auch entspannend, weil es gibt ja ganz viele Waldspaziergänge. Hier im Hintergrund hört ihr die Vögel bei uns im Garten. Wir haben ja hier ringsherum auch Wald. Die Wildkatze ist ja sicher nicht viel weiter als 200 Meter weg von uns. Und auch die Rehe, die mir hier ständig durch die Wildkamera laufen, liegen sicher nicht weiter als 100 Meter jetzt irgendwo an einem sonnigen Fleckchen und hören, was ihr alles so geschrieben habt. Also ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.